NDR Info. Redezeit.
#0800 441777, das ist die Telefonnummer für Sie zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Worüber reden wir? Wir reden heute Abend über das Elektroauto. Da gab es ein Ziel, nämlich bis 2020 sollen es 1 Million Elektrofahrzeuge geben auf deutschen Straßen. Der Stand heute, das Kraftfahrtbundesamt meldet derzeit 31.000 zugelassene Elektro-Pkw. Nun will die Regierung den Markt der Elektroautos in Fahrt bringen. Wie will sie das tun? Mittels einer Kaufprämie in Höhe von 5.000 Euro. Stellt sich die Frage, lockt solch eine Prämie, ein Elektroauto zu kaufen? Und wie komfortabel ist ein Elektroauto? Die Stichwörter hier sind Reichweite und Ladezeiten. Und ist natürlich die Frage zu stellen, ist ein Elektroauto tatsächlich wirtschaftlich? Fährt man mit einer Batterie billiger? Und die Frage darüber, die sich noch stellt, wie umweltfreundlich sind denn diese Elektroautos? Wird tatsächlich CO2 eingespart? Sie sehen, da gibt es eine Menge Fragen. Aber die Frage an Sie, ob Sie jetzt im Auto sitzen oder zu Hause sind, ist ganz kurz und ganz klar. Würden Sie ein Elektroauto kaufen? Wenn ja, was lockt Sie? Wenn nein, was hält Sie ab? 0800 441777.
Ist die Frage, ob die Kaufprämie ausreicht, ob nicht trotzdem noch die Autos zu teuer sind.
Ich glaube, dass das Interesse nicht so groß ist, wie wir uns das alle wünschen. Weil solange wie du damit fahren kannst mit diesen Elektroautos, das ist ja doch nicht so lange, wie man sich das wünscht. Das müsste erweitert werden und dann würde sich das lohnen, diese Prämie zu geben.
Es kommt auf die Höhe der Prämie an, ob sich das dann im Endeffekt auch mit den Unterhaltskosten lohnt. Ich schätze mal, dass auch die Autohersteller nicht unbedingt das Interesse haben, diese Autos zu verkaufen, weil sie momentan mit den konventionellen Autos noch größere Margen erzielen können.
Zweitens ist, glaube ich, das Problem, wo lade ich das Auto? Es fehlt wohl an entsprechenden Kapazitäten. Man sieht ja jetzt vereinzelt diese speziellen Parkplätze, wo eben ich mein Elektroauto laden kann. Aber wenn jetzt wie auf einmal hier jedes 10. Auto ist Elektroauto, wie wollen Sie die laden?
Also ich würde sowieso wahrscheinlich beim nächsten Autokauf mich darüber informieren und würde mir ein Elektroauto kaufen. Und eine Kaufprämie durchaus wäre bestimmt ein Anreiz.
Ich glaube, es wird vermutlich eher nichts bringen, weil die Menschen der Gewohnheit folgen und der Gemütlichkeit und die Elektroautos wahrscheinlich noch nicht ausgereift genug sind für die meisten Menschen.
Politiker sollten mal anfangen, mit Elektroautos zu fahren. Vielleicht würden sie dafür auch was Gutes tun. Vielleicht würden Sie es dann merken.
Würden Sie ein Elektroauto kaufen? Darüber reden wir heute. Es soll einen Zuschuss geben für ein Elektroauto, 5.000 Euro. Und wir fragen, wird der Verkehr so umweltgerechter? Also würden Sie ein Elektroauto kaufen? 0800 441777. In Berlin im Hauptstadtstudio sitzt Kirsten Lühmann. Sie ist verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Abend, Frau Lühmann.
Guten Abend, Herr Baumann.
Frau Lühmann, was fahren Sie für ein Auto?
Ich fahre ein Erdgasauto.
Würden Sie denn umsteigen auf ein Elektroauto?
Also im Moment bin ich mit dem Erdgasauto sehr zufrieden. Und wenn ich mich umgucke in meiner Arbeitsgruppe, gibt es dort 2 Mitglieder, die ein Elektroauto fahren und damit auch sehr zufrieden sind. Und ich glaube, das ist das Richtige, dass wir einen vernünftigen Mix auf die Straße kriegen. Mhm.
Wie wir das schaffen, darüber reden wir gleich. Sie sind sozusagen die Stimme der Regierung, wenn ich das so sagen darf. Professor Stefan Bratzel ist Fachbereichsleiter Automobilindustrie an der Fachschule für Wirtschaft. Guten Abend, Herr Bratzel.
Schönen guten Abend, Herr Bormann.
Was würde Sie überzeugen, ein Elektroauto zu kaufen?
Ja, das Elektroauto müsste im Wesentlichen auch die Eigenschaften haben, die man von Verbrennungsmotoren kennt. Die müsste eine bestimmte Reichweite haben von 500 Kilometer. Es müsste preislich vergleichbar sein mit den Fahrzeugen, die wir als Benzin- oder Dieselfahrzeuge haben. Und ich müsse es einfach und schnell laden können, sonst würde ich das nicht tun.
Wir können ja gleich mal darüber reden, diese 3 Bedingungen, wie es darum steht. Dritter im Bunde sitzt hier im Studio, Daniel Moser, ist Mobilitätsexperte bei Greenpeace. Guten Abend, Herr Moser.
Guten Abend.
Ich wage gar nicht, einen Greenpeacer zu fragen, ob er denn ein Auto fährt, aber ich frage Sie trotzdem, würde Sie ein Elektroauto reizen?
Ich fahre kein Auto, ich besitze auch kein Auto. Gelegentlich fahre ich tatsächlich Auto, muss ich mich korrigieren, und bin auch schon mal ein Elektroauto gefahren. Aber tatsächlich ist es so, dass in den meisten Fällen das Auto vollkommen überflüssig ist.
Sie würden also sagen, wir brauchen gar kein Auto?
Das würde ich nicht sagen. Ich denke, wir brauchen ein Auto, aber ich glaube, die Rolle, die das Auto zurzeit im Verkehrsgeschehen einnimmt, ist deutlich zu groß.
Mhm. Können wir trotzdem uns darauf verständigen, dass wir über das Elektroauto reden und nicht das Killer-Argument haben, wir fahren alle lieber mit dem Fahrrad, dann kommen wir heute Abend nicht weiter. Frau Lühmann, ich zitiere mal unseren Bundeswirtschaftsminister, der hat gesagt, Deutschland will Leitmarkt auch für dieses neue Automobilzeitalter sein. Woran hat es denn gehapert? Immerhin hat man 2007 beschlossen, es mögen 1 Million Fahrzeuge werden bis 2020. Wir schreiben heute 2015, es sind 31.000 zugelassene. Woran hapert's?
Ich finde es sehr schön, dass Sie mich als Vertreterin der Regierung bezeichnen. Allerdings bin ich die Vertreterin des Parlaments. Die Frage, die Sie gestellt haben, gilt natürlich auch dem Parlament. Woran hapert es? Und ich glaube, in der vergangenen Zeit haben wir zuerst versucht, ohne staatliche Maßnahmen den Markt das Ganze regeln zu lassen. Und wir müssen jetzt feststellen, der Markt regelt es nicht.
Mhm. Wer regelt es dann?
Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, es sind zwei Dinge. Zum einen droht der deutschen Automobilindustrie die Technologieführerschaft in dem Bereich verloren zu gehen. Und zum anderen müssen wir den Nutzenden Anreize geben, diese Fahrzeuge zu kaufen. Und da geht es nicht allein um die Privat-Pkw. Die sind, glaube ich, der geringere Teil, sondern da geht es um gewerblich genutzte Fahrzeuge, um Flotten, um Lieferfahrzeuge, um Fahrzeuge zum Beispiel auf Flughäfen.
Wie viele Elektrofahrzeuge gibt es denn im Regierungsfuhrpark?
Diese Frage wird von der Regierung nicht beziffert, lediglich auf die Anfrage einer der Grünen, glaube ich, war es, wurde gesagt, es werden stetig mehr. Also kann ich Ihnen die absolute Zahl nicht mitteilen. Ja. Aber wie Sie wissen, haben wir als SPD in unserem Papier beschlossen, dass wir fordern, dass öffentliche Flotten grundsätzlich als E-Fahrzeuge angeschafft werden sollen. Es sei denn, es gibt wirklich einen speziellen Grund, warum das nicht geht. Mhm. Hamburg hat das vorgemacht, das funktioniert und das fordern wir auch für alle anderen Verwaltungen.
Sie haben vorhin ein wesentliches Wort benutzt, nämlich das Wort Technologieführerschaft, was die E-Mobilität angeht. Wer ist denn die Konkurrenz?
China ist sehr weit in diesem Bereich. Nun hat China einen erheblichen Vorteil. Die meisten Batterien, die für Elektrofahrzeuge gebraucht werden, kommen aus dem asiatischen Raum. Und diesen Vorteil nutzen sie gerade sehr erheblich.
Nun hat der Bundeswirtschaftsminister gesagt, er stellt sich vor, dass die Batterien hauptsächlich in Deutschland hergestellt werden. Ist sowas überhaupt möglich, das zu begrenzen? Batterien bitte nur aus Deutschland?
Ich glaube, das wird sehr schwierig, aber er meinte auch die Forschung. Es ist ja so, dass es wurde in den Beiträgen der Bürger und Bürgerinnen angesprochen, bei der Batterietechnik ja tatsächlich noch einigen Optimierungsbedarf haben, um das vorsichtig auszudrücken. Und die Frage ist, verlasse ich mich da auf das Ausland, entwickle ich nicht selber? Und da sagt der Wirtschaftsminister aus meiner Sicht zu Recht, da müssen wir das Heft des Handels wieder in die Hand nehmen, selber entwickeln. Mhm. Wo dann letztendlich die Batterie gebaut wird, ist, glaube ich, dann zweitrangig.
Aber wir kennen das ja von den Solarzellen, plötzlich waren die Chinesen billiger. Diese Gefahr kann man nicht vermeiden, oder?
Wir müssen einfach besser werden.
Mhm. Michael Ohlhorst aus Hamburg hat die Nummer 08000-44177 gewählt und wir reden heute Abend über das Elektroauto. Guten Abend, Herr Ohlhorst.
Guten Abend.
Würden Sie eins kaufen?
Ich habe eins.
Sie haben eins? Seit wann?
Ja, ich fahre seit einem Jahr einen Renault Kangoo als Transporter und benutze den für meine Firma und bin sehr, sehr zufrieden mit dem Elektroauto.
Wir haben das ja eben gehört, da gibt es so ein paar Hasenfüße, was zum Beispiel die Reichweite angeht. Wie viele Kilometer schaffen Sie denn mit einer Batteriefüllung?
Das kommt sehr auf die Temperatur an. Bei Minusgraden schaffen wir zum Teil nur 85 Kilometer, bei Sommertemperaturen über 120 Kilometer. Meine bis jetzt höchste Reichweite, die ich erzielt habe, waren etwas über 140 Kilometer. Es ist also für den normalen täglichen Bedarf mehr als ausreichend.
Was passiert, wenn Sie...
Ich fahre zusätzlich noch einen Diesel für den Fall, dass ich mal weitere Strecken zurücklegen muss und weil im Moment es so gut wie kein einziges Elektroauto gibt, was eine Anhängerkupplung benutzt, sodass ich also darauf angewiesen bin, meinen Wohnwagen und solche Dinge mit dem Diesel zu ziehen.
Klären Sie uns alle auf, die Benziner oder Dieselfahrzeuge fahren. Was passiert bei Ihnen im Cockpit, im Auto, wenn die Batterie zur Neige geht?
Also er zeigt lange bevor das ist oder ständig eigentlich die Restreichweite an und das tut er relativ realistisch, so sodass man also sich wirklich darauf einstellen kann, wie weit man noch kommt. Und im Zweifelsfall gibt es zwar schon einen ganzen Haufen Ladesäulen in Hamburg und Umgebung. Das Problem bei den Ladesäulen ist derzeit noch, dass es idiotischerweise sehr, sehr komplizierte Abrechnungssysteme dafür gibt. Das heißt, man muss Karten haben, man muss über Kontoverbindungen das nachher bezahlen und zum Teil zu abenteuerlichen Preisen, die deutlich über den Stromgestehungskosten liegen. Da liegt eigentlich das größere Problem bei der Elektromobilität als in der geringen Reichweite.
Haben Sie mal ausgerechnet, ob Sie mit dem Strom preiswerter 100 Kilometer zurücklegen als mit Ihrem Diesel?
Das ist im Sommer durchaus der Fall. Im Winter sind die Kosten ungefähr 1:1.
Und wenn Ihr Auto nun kein Saft mehr hat, die Batterie leer ist, ist ja wahrscheinlich die Zapfsäule bzw. die Ladesäule nicht in der Nähe Ihrer Firma oder in der Nähe Ihres Hauses oder Wohnorts. Wie machen Sie das?
Also ich habe vor der Firma mehrere Ladesäulen errichtet. Wir haben inzwischen das vierte Elektrofahrzeug in der Firma. Mhm. Das fing damit an, dass der Chef mal einen Twizy angeschafft hat, danach einen E-Up und sich inzwischen einen Tesla geleistet hat. Und ich habe dafür die gesamte Ladeinfrastruktur aufgebaut für die Firma. Bin auch dabei, das noch weiter zu erweitern und lade eigentlich überwiegend dort. Und das machen wir mit den anderen Fahrzeugen eigentlich auch so.
Zum Schluss.
Auf dem Dach der Firma befindet sich eine 100 Kilowatt Solaranlage, sodass das CO2-neutral abgeht.
Sie sind ja vorbildlich. Zum Schluss, wie lange dauert so ein Ladevorgang?
Das ist sehr fahrzeugabhängig. Bei meinem Fahrzeug dauert es bis zu 6,5 Stunden. Bei den anderen Fahrzeugen, zum Beispiel beim Tesla, dauert es 2 Stunden, bis er komplett voll ist. Der hat natürlich auch eine 4-mal so große Batterie und eine Reichweite von fast 500 Kilometern. Der E-Up braucht an normalen Ladesäulen genauso lange, also auch etwa 6 Stunden. Und der kleine Twizy braucht etwa 5 Stunden.
Mhm. Wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, mit Ihrer Familie wegfahren wollen, dann nehmen Sie den Diesel.
Das kommt drauf an, wenn ich geplant habe, weiterzufahren als die Reichweite des Elektrofahrzeugs, benutzen wir den Diesel.
Herr Ohlers, vielen Dank. Das war hochinteressant, dass Sie uns schon mal erzählt haben, wie das ist, wenn man ein Elektrofahrzeug fährt. Herr Bratzel, wir haben eben gehört, das ist natürlich vorbildlich, wenn es die Ladesäulen vor der Firma gibt und die Fahrzeuge dort direkt angeschlossen werden können. Aber das ist nicht die Realität. Wo sehen Sie das Hauptproblem? In der Ladekapazität bzw. in der Reichweite oder eher in der Frage, wo kann ich mein Fahrzeug aufladen?
Ja, ich denke, dass es eine Kombination von beiden ist. Wenn ich Reichweiten in der Regel bis 500 Kilometer habe, dann kann ich sozusagen relativ entspannter auch meine Laderhythmen planen. Aber es ist die Kombination zwischen einer höheren Reichweite, die man braucht. Wenn man Kunden fragt, dann wissen wir seit längerem, dass wir Reichweiten zwischen 300 und 500 Kilometer eigentlich brauchen, damit ein Großteil der Kunden zufrieden ist. Und das andere ist Schnelllademöglichkeiten, und zwar eine dichte Infrastruktur von solchen Schnelllademöglichkeiten. Die sind notwendig, wenn eine große Anzahl von Elektrofahrzeugen auf deutschen Straßen sein sollen, dann müssen die innerhalb von 10 bis 30 Minuten dann geladen werden, dann besteht eine Chance, dass ein größerer Anteil der Bevölkerung auf Elektroautos umsteigt. Natürlich muss der Preis für diese Elektrofahrzeuge auch deutlich niedriger sein als das, was wir im Moment haben.
Sie haben eben gesagt, wir brauchen mehr solcher Ladestationen. Es gibt im Moment im Bundesgebiet 2500 öffentliche Ladestationen. Frau Lühmann, was denkt sich denn im Plan der Regierung, oder der Plan soll ja noch erstellt werden, wer soll das übernehmen, dieses Netz auszubauen, das Netz der Ladestationen?
Wir planen da einen Mix. Als erstes wird die Bundesregierung alle Tank- und Rastanlagen auf Autobahnen mit Schnellladesäulen ausrüsten. Das sind 400 Stück. Dann werden wir in den Städten es leichter machen, Schnellladesäulen zu errichten. Wir haben ja im Moment das Problem, wenn Sie eine Ladesäule errichten und es stellt sich ein Benzinfahrzeug davor auf den Parkplatz, dann bringt Ihnen das wenig. Mhm. Und wir wollen die Möglichkeiten schaffen, dass man dann diese Parkplätze auch für Elektrofahrzeuge reservieren kann. Also ein Mix zwischen der öffentlichen Investition, der privaten. Wir wissen, die meisten privaten Fahrzeuge, wie wir es eben von dem Hörer gehört haben, werden zu Hause teilweise in der Garage geladen. und öffentlichen Investitionen im öffentlichen Verkehrsraum. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch das, was der Hörer gesagt hat. Es nützt uns nichts, wenn wir dann 10.000 Ladesäulen haben und haben 500 verschiedene Abrechnungssysteme. Da sind wir auch gerade dabei zu sagen, wirklich fliegen tut das nur dann, wenn ich einfach auch bezahlen kann den Strom, den ich aus so einer Ladesäule mir herausziehe.
Darf ich gerade einhaken? Ein großes Problem beim Thema Schnellladestationen in Städten ist ja, dass es kein Geschäftsmodell bislang dafür gibt. Es gibt also keinen Privaten, der sich hinstellt und sagt, ich betreibe diese Schnellladestationen, weil sich das einfach bislang nicht rentiert. Hier müsste der Staat stärker in Vorlage gehen, vielleicht zusammen mit den Automobilherstellern, um hier gerade dort, wo man Elektrofahrzeuge bestenfalls dann auch einsetzen kann, in städtischen Gebieten eben diese aufbauen kann.
Wir reden ganz viel über Laden und über Strom. Die Frage ist natürlich, wir reden auch über CO2-Ausstoß, ob dieser Strom, der da geladen wird, nicht auch CO2, sagen wir mal, in die Luft schleudert, wenn er produziert wird. Darüber reden wir gleich. Vorher hat Rolf Doneit aus Friedenbeck das Wort. Guten Abend, Herr Doneit.
Ja, guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, also ich fahre am Tag so 50 Kilometer. Und für mich wäre so ein Elektroauto eigentlich ideal. Der Haken da bei der ganzen Geschichte ist, wie Sie auch schon gesagt haben, der Preis. Weil irgendwo sehe ich das gar nicht ein. Also ich habe das mal verglichen. Ein Renault Clio kostet als Benziner so rund Listenpreis 12.000 Euro. Und der CEO kostet 22.000 Euro plus Batteriemiete. Mhm. Und irgendwie kann es das ja nicht sein. Also das bisschen Elektronik und dieser Elektromotor, der da drin ist, der kann ja das nicht so viel kosten. Also ich bin Elektrotechniker von Beruf aus und ich kenne einigermaßen die Preise, das kann gar nicht sein.
Mhm. Herr Bratzel, helfen Sie uns ganz schnell. Warum sind Elektrofahrzeuge teurer?
Es hat einen einfachen Grund. Grund ist der Batterien, insbesondere die Batteriezellen, da je nach Kilowattstunden, die man in diese Fahrzeuge einbaut, haben wir im Moment Preise so 250 Euro pro Kilowattstunde. In der Regel sind so 20 bis 30 Kilowattstunden in diesen Fahrzeugen drin, die Herr Doneit gerade genannt hat. Also das macht einen Großteil dieser Mehrkosten aus im Vergleich zu Benzin.
Nee, aber dafür, ich bezahle ja Miete für die Batterie, ich kaufe die ja gar nicht. Das ist ja gar nicht meine.
Ja, das ist zwar nicht Ihre sozusagen, aber das wird mit reinkalkuliert bei den jeweiligen Herstellern, die dann eben das Ganze etwas teurer anbieten, weil sie sich auch noch nicht so sicher sind, wie lange werden diese Batterien denn grundsätzlich halten. Und man sichert sich dann auch ein Stück weit ab.
Herr Doneit, ist denn eine Prämie von 5.000 Euro für Sie eine Verlockung?
Ja, schon. Nein, aber ein bisschen habe ich da ein bisschen ein Problem also damit. Also auf der anderen Seite denke ich mal, die Autos sind überteuert, weil die Industrie eigentlich gar kein Interesse dran hat. So habe ich den Eindruck.
Mhm. Aber das ist ja nur eine Vermutung, da gibt es ja keinen Beleg dafür.
Ja, das ist eine Vermutung, ja, genau. Und ich vermute auch, dass das Ganze nur eine Übergangsgeschichte sein wird mit den Akkus. Und zwar die richtige Variante ist nach meiner Meinung dann die Brennstoffzelle, die dann mit Wasserstoff betankt wird. Und das dauert der Ladevorgang ein paar Sekunden und dann ist das Ding wieder voll.
Gut,
ich weiß gar nicht, warum man das nur wieder ausbremst oder warum das nicht weitergeht. Das weiß ich nicht.
Das ist wahrscheinlich so, Herr Bratzel, dass da die Forschung noch ein bisschen braucht.
Nun, es gibt ja zwei derzeit Brennstoffzellenfahrzeuge in Serie. Eins von Toyota, der Toyota Mirai, kostet in der Größenordnung 70.000 Euro bei uns. Und das zweite Brennstoffzellenfahrzeug in Serie ist von Hyundai. Das liegt auch in der Größenordnung 50.000, 60.000, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, hier sind vor allem die Kosten für den Brennstoffzellen-Stack noch sehr, sehr hoch. Und insofern liegen wir hier noch ein Stück weiter kostenmäßig weg von den Preisen, die wir im Moment mit Verbrennungsmotorfahrzeugen gewohnt sind. Und wir haben noch ein größeres Problem mit der Infrastruktur. Zu Hause hat selten jemand Wasserstoff, das er tanken kann.
Reden wir mal über die Umweltfreundlichkeit des Elektroautos. Das sieht ja erstmal ganz sauber aus. Da kommt hinten nichts aus dem Auspuff und da kommt die Steckdose und das Auto fährt relativ geräuschlos und sauber. Daniel Moser, ist das Augenwischerei, dass ein Elektroauto umweltfreundlich ist?
Fakt ist, solange wir mit der Energiewende nicht weiterkommen, das heißt, solange die SPD den Braunkohleausstieg blockiert und bremst, ist das Elektroauto nur minimal besser als ein vergleichbares Verbrennungsfahrzeug. Und hier liegt natürlich ein riesiges Problem.
Wenn auf der Ladesäule steht oder stünde Ökostrom, wäre das dann für Sie von Greenpeace in Ordnung?
Wir können davon ausgehen, dass in der Regel der allgemeine deutsche Strommix genutzt wird. Und der allgemeine deutsche Strommix muss natürlich zugrunde gelegt werden. Denn das ist, was an der Steckdose getankt wird.
Wie sieht es denn aus mit der...
Das ist nicht immer so. Es gibt durchaus Steckdosen, die ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie eben tatsächlich nur mit Ökostrom ihr Auto betanken.
Gerade wenn wir die Förderung der E-Mobilität weitertreiben möchten und eben auch öffentliche Ladeinfrastruktur schaffen wollen, dann kommen wir nicht umhin, den Ausstieg aus der Braunkohle voranzutreiben. Und ich denke, das ist gar keine Frage. Die Bundesregierung hat sich verpflichtet in Paris, den Ausstieg aus der Braunkohle, aber auch aus der Verbrennung sämtlicher fossiler Energien bis zum Jahr 2050 zu vollziehen.
Ja, bevor wir
das heißt, hier müssen wir möglichst schnell sowohl die Energiewende vorantreiben, und dann werden auch alle Elektroautos sauberer und nicht nur die, die zufällig an einer Tankstelle stehen, wo gerade mit Ökostrom getankt wird.
Wir wollen jetzt keinen Klimagipfel machen, um den Braunkohleausstieg nochmal diskutieren. Aber Frau Lühmann, Sie geben Greenpeace recht, dass da noch nachgearbeitet werden muss, möglichst Ökostrom in diese Zapfsäulen zu speisen.
Richtig, wir haben ja bei dem Verkehrsträger, der in Deutschland die meiste Elektromobilität macht, nämlich bei der Bahn, schon die Situation, dass dort garantiert wird, zumindest für den Personenfernverkehr, dass nur mit Ökostrom gefahren wird. Ich denke, das kann man in anderen Bereichen auch machen. Es ist richtig, wir müssen die Energiewende fortführen. Unser Thema heute Abend ist aber die Frage, wie können wir die Elektromobilität fortführen? Und ich halte es nicht für gut, damit so lange zu warten, bis die Energiewende zu Ende ist, sondern ich denke, wir müssen beides parallel weiterentwickeln.
Peter Moje aus Schlamersdorf. Guten Abend, Herr Moje.
Ja, guten Abend.
Sie leben auf dem Lande, das weiß ich von Ihnen. Was bedeutet das für Sie?
Das bedeutet zunächst einmal, dass ich der Aussage von dem Vertreter des Greenpeace ganz klar widersprechen muss. Das Auto ist absolut nicht überflüssig. Wer hier auf dem Land lebt und jedes volljährige Familienmitglied nicht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung hat, der ist schlichtweg aufgeschmissen. Weil ich habe zwei erwachsene Söhne, der eine muss 50 Kilometer nach Lübeck zur Uni fahren, der andere 40 Kilometer in die andere Richtung zur Lehrstelle. Der nächste Supermarkt ist 12 Kilometer entfernt. Ohne Auto geht es definitiv nicht. Das mag in der Metropolregion, im Rhein-Ruhr-Gebiet, in Hamburg anders sein, aber auf dem Land ist es definitiv nicht so.
Gut, kommen wir zu unserem Thema, Herr Moje. Würden Sie denn ein Elektroauto kaufen oder ist das für Sie nicht, kommt das nicht in Betracht, weil die Reichweite noch zu gering ist?
Also eindeutig ja, ich würde eins kaufen. Das wäre das einzige Neufahrzeug, was ich mir kaufen würde. Mit der Bedingung, dass die Reichweite mindestens echte 150, wenn ich 200 Kilometer hätte. Weil mit 100 Kilometer knapp ist man hier auch echt am Limit. Aber ich halte technisch 150 oder 200 Kilometer Reichweite eigentlich nicht für ausgeschlossen. Überhaupt sollte die Automobilindustrie endlich mal einen Quantensprung der Entwicklung machen. Die Fahrzeuge, die wir hier zurzeit fahren, sind entweder 20 Jahre alte Golf bzw. Volvo Diesel. Die brauchen heute auch nur 5 bzw. 7 Liter auf 100 Kilometer. Die neuen Fahrzeuge brauchen nicht viel weniger. Und der Gipfel ist, ich fahre inzwischen mit H-Kennzeichen einen 500er Mercedes. Der braucht 13 bis 14 Liter Superbenzin bei normaler Fahrweise. Das Auto ist 40 Jahre alt von der Konstruktion her. Schauen Sie sich mal an, was die Dickschiffe, die auf der Straße heute fahren, was die brauchen. Mhm. Die brauchen auch nicht viel weniger. Da hat die Automobilindustrie echt geschlafen. Und wenn über Elektrofahrzeuge, vielleicht auch Brennstoffzellentechnik, endlich mal was Neues gemacht wird, das wird höchste Zeit.
Mhm. Wir fragen mal Frau Lühmann, ich bin nicht sicher, ob Sie die Frage beantworten können, als Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Wie aufgeschlossen ist denn die Autoindustrie den Elektrofahrzeugen gegenüber eigentlich?
Wir diskutieren ja öfter über die Frage, wie man mehr Elektrofahrzeuge, aber auch zum Beispiel mehr Erdgasfahrzeuge oder auch Wasserstofffahrzeuge in den Markt bringen kann. Und wenn ich bei diesen Gesprächen bin, ist es immer so, dass der eine den schwarzen Peter zum anderen schiebt. Also ich höre oft, der Verbraucher will das gar nicht. Wenn ich dann aber mal schaue, dann wird dieses Fahrzeug auch in den seltensten Fällen angeboten oder wenn es angeboten wird, eher die Nachteile dargelegt. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr zusammenarbeiten und einsehen, dass die fossilen Brennstoffe endlich sind. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt sagen, wir wollen die Elektromobilität nach vorne bringen, auch die Brennstoffzelle, auch das Erdgasfahrzeug, damit wir, wenn es dann soweit ist, eine vernünftige Alternative haben. Und ich glaube, da müssen wir uns alle noch ein bisschen anstrengen, auch die Automobilindustrie in ihrer Vermarktung.
Sie haben meine Frage nicht ganz präzise beantwortet. Die Frage war, Wie weit ist die Automobilindustrie aufgeschlossen dem Elektrofahrzeug gegenüber der Produktion von Elektrofahrzeugen?
Uns wird gesagt, die Produktion würden sie sehr gerne machen. Es ist ja auch ein Interesse an den Elektrofahrzeugen, wenn man sich den CO2-Mix in der Flotte anguckt. Also die Industrie hat ein Interesse am Elektrofahrzeug, allein schon, was die Flottenwerte CO2-mäßig angeht. Die Frage ist natürlich, wie viele Leute kaufen das?
Mhm. Und was nicht gekauft wird, ist für die Industrie nicht interessant, Herr Bratzel? Wie sieht das aus?
Na gut, es sind natürlich wirtschaftlich denkende Unternehmen, das müssen sie sein. Sie müssen ihre Mitarbeiter bezahlen und natürlich können sie nur das verkaufen, was vom Kunden tatsächlich auch angenommen wird. Natürlich haben sie auch eine Verpflichtung, zukunftsorientiert zu denken. Das heißt, Themen zu erarbeiten, wie beispielsweise ein vernünftiges Elektroauto, das dann eben den Bedarf beim Kunden auch weckt, das möglicherweise jetzt noch nicht da ist. Also das sehe ich bei der Autoindustrie schon. Da gibt es einige Anstrengungen, da kann auch ein bisschen mehr passieren, aber in den letzten Jahren geht es so langsam in die richtige Richtung.
Wir reden gleich mal über diese Prämienhöhe von 5.000 Euro, ob das nicht eine Subvention ist und was das bedeutet. Vorher Caro Steffens aus Breddorf, guten Abend. Frau Steffens.
Guten Abend mal wieder in die Runde.
Ja.
Also die Subvention zum Beispiel für Elektroautos finde ich keine gute Idee, weil das letztendlich vom Steuerzahler wieder geleistet werden muss. Wobei es mich auch interessieren würde, wie hoch die sogenannten Parteispenden dann der Konzerne wären an die Politiker, damit entsprechende Gesetze überhaupt gemacht werden. Und solange hierzulande Strom erzeugt wird mit Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken, finde ich Elektroautos auch keine richtig gute Alternative. Außerdem finde ich es auch, wie schon häufiger gesagt wurde, die Ladezeit zu lange und die Reichweite nicht genügend.
Haben Sie auch was Positives? Oder?
Ich finde die auch sehr leise, also ein bisschen zu leise. Wenn ich dann an Senioren denke und plötzlich kommt ein Elektroauto um die Ecke gebogen, dann denke ich, ja, weiß ich auch nicht, ob das dann so toll ist, ob man die nicht ein bisschen lauter machen sollte.
Da sind Sie nicht alleine. Da sind Sie nicht alleine.
Genau, und für mich persönlich wäre das auch keine Alternative, weil ich bin mit meinem 33 Jahre alten Dieselkombi mit dem Stern vorne drauf und H-Kennzeichen auch noch zufrieden. Finde es ökologischer, den ab und zu reparieren zu lassen, wenn mal was ist, als wenn für mich jetzt ein neues Auto gebaut werden müsste. Weil die doch sehr teuer in der Anschaffung sind, die Elektroautos.
Und Sie freuen sich zurzeit über die günstigen Benzin- bzw. Dieselpreise, weil ja Ihr Auto einiges schluckt, oder?
Nein, das schluckt nicht viel. Das schluckt 8 Liter. Und für ein 33 Jahre altes Auto ist es ja nun auch nicht so das Allermeiste. Wenn man das mit dem Verbrauch der heutigen Autos vergleicht, die dann ähnliche Lasten befördern können wie mein Kombi.
Frau Steffens, ich würde gerne mal das mit dem Geräusch aufgreifen, denn
ja.
Herr Tarsubert aus Haselau hat uns geschrieben, nicht ständig, was schreibt er, geräuschlos fahrende Autos stellen eine enorme Gefahr für spielende Kinder dar, weil sie ein herannahendes Auto nicht hören. Desgleichen auch eine Gefahr für Senioren. Herr Bratzel, ist das bei der Entwicklung ein Aspekt?
Das ist sicherlich ein Aspekt, das kann man so oder so sehen. Das Thema geräuschloses Fahren ist in Städten natürlich auch ein positiver Aspekt. Ja. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist das positiver Aspekt für den Lärmschutz. Es gibt relativ einfache technische Möglichkeiten, dass man akustisch ein bisschen nachhilft, ja, falls wir tatsächlich beispielsweise mit Sensoren Fußgänger erkennen können. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht das zentrale Problem. Es ist, glaube ich, eher die Vorteile, die da überwiegen, dass das Fahrzeug eben keine Lärmemissionen ausstößt.
Reden wir mal über sogenannte Kaufanreize. Da gibt es die Idee, eine Prämie zu zahlen, ein Förderprogramm, 5.000 Euro Prämie für ein Elektroauto. Was sagt Greenpeace zu solch einem Modell?
Zunächst einmal ist es natürlich eine gigantische Umverteilung für Reiche, die dort stattfindet. Und wir müssen uns bei der Elektromobilität, bei der Einführung der Elektromobilität natürlich fragen, warum machen wir das Ganze? Und das machen wir natürlich aus Gründen des Klimaschutzes. Und deswegen treten wir eben dafür ein, dass wir die Elektromobilität dort fördern, wo sie eben der Allgemeinheit zugutekommt. Und das ist im öffentlichen Nahverkehr. Wir könnten innerhalb kürzester Zeit die gesamte deutsche Busflotte in den Städten elektrifizieren, wenn wir eben Subventionen für die Verbrennung fossiler Energien, zum Beispiel die Subventionen für Diesel, die in Höhe von 7 Milliarden Euro jährlich anläuft, beenden würden und dieses Geld eben nutzen würden, um die Elektrifizierung der Busse zu fördern.
Meine Frage war, was halten Sie von der Prämie für normale Autofahrer, die sagen, ich möchte mir ein Elektroauto kaufen und der Staat sagt, dann kriegst du 5.000 Euro. Das ist doch verlockend.
Natürlich, 5.000 Euro sind erstmal viel Geld. Die Frage ist, welche Autos, wer kauft sich Elektroautos? Und vielfach sind das natürlich Leute, die sich einen Zweit- oder Drittwagen kaufen. Und wenn wir uns anschauen, wie viel kosten Elektroautos, dann liegt das auch außerhalb der Reichweite von vielen Verbrauchern. Und wir denken, gerade hier müssen wir Optionen schaffen, dass die Mehrheit der Menschen auch CO2-frei und ökologisch mobil sein kann. Und das können wir eben erreichen, unter anderem im Bus- und Bahnverkehr, aber auch zum Beispiel bei den kleineren Elektrofahrzeugen, die Pedelecs, die E-Bikes, diese ganzen Fahrzeuge, die momentan enorm in den Markt drängen, wo wir wirklich die Revolution der E-Mobilität erleben.
Frau Lühmann, der Bundeswirtschaftsminister hat die Idee aufgebracht mit dieser 5.000 Euro Förderprogrammprämie. Ist das nicht eine Subventionierung? Und wir haben vorhin gehört, die Autokonzerne sind nicht unbedingt jetzt ganz heiß darauf, Elektroautos zu produzieren. Aber sie profitieren doch von dieser Prämie auch, weil es eine versteckte Subvention ist.
Der Wirtschaftsminister hat diese Prämie als einen Baustein ins Spiel gebracht. Vorhin hatten wir schon darüber geredet, dass das Privatauto nicht unbedingt der größte Markt für Elektrofahrzeuge ist. Auch der erste Hörer war ja ein gewerblicher Nutzer von Elektrofahrzeugen. Also neben der Prämie für den Privatkunden haben wir natürlich auch die Sonderabschreibung für die gewerblichen Kunden. Wenn wir jetzt aber nur was für die gewerblichen Kunden machen mit einer Steuervergünstigung, denke ich, dürfen wir den Privatkunden nicht außen vor lassen. Und Sie wissen ja, dass es auch Ideen gibt, dass es nicht unbedingt diese Prämie aus Steuergeldern kommen muss. Es gibt hier das sogenannte Bonus-Malus-System, über das auch mal nachgedacht wurde, nämlich, dass die Leute, die ein Auto kaufen, das sehr viel CO2 ausstößt, etwas mehr bezahlen und dass dieses Geld denen zugutekommt, die ein Auto kaufen, das kein CO2 ausstößt, nämlich ein Elektrofahrzeug.
Aber bleiben wir nochmal bei dieser Prämie von 5.000 Euro. Wenn ich jetzt mich in die Lage von BMW, Mercedes und VW versetze, dann freue ich mich doch als Produzent, als Hersteller eines Autos, wenn der Staat dem Kunden 5.000 Euro verspricht. Das ist doch für mich ein wunderbares Geschäft.
Wenn der Staat Subventionen gibt, dann muss er da ein Interesse haben. Ansonsten darf er das nicht haben. Und unser Interesse ist, dass wir mehr Elektrofahrzeuge in den Markt bringen. Auch deshalb, damit wir mehr Erfahrungen damit sammeln können, um dann die Fahrzeuge besser zu machen, sie dann preiswerter zu machen. Und wir haben auch, und das hat Sigmar Gabriel auch deutlich gesagt, es reicht nicht, wenn wir die Subventionen geben, wenn wir die Steuervergünstigung geben. Wir erwarten auch von der Wirtschaft etwas, dass sie weiterentwickelt, dass sie diese mehr Fahrzeuge auch dazu nutzt, um Erfahrungen zu sammeln und die Fahrzeuge dann preiswerter zu machen. Einfach Geld in den Markt zu pumpen und die Automobilherstellenden freuen sich, ein Loch im Bauch reicht nicht.
Was sagen Sie denn zu der ablehnenden Haltung des Bundesfinanzministers Schäuble, der sagt, Subventionierungen für die Industrie, das kommt überhaupt nicht in Frage.
Ich hatte ja angesprochen, bei der direkten Prämie kann man darüber nachdenken, dass der Steuerzahler das nicht bezahlt über dieses Bonus-Malus-System. Wenn wir aber über Steuervergünstigungen, über gewerbliche Fahrzeuge reden, dann wird das nur über Steuermindereinnahmen gehen. Ich glaube aber, in diesem Fall wäre das auch gerechtfertigt.
Sie meinen also, Herr Schäuble wird irgendwann noch weich werden an der Stelle?
Ich weiß nicht, ob man bei Herrn Schäuble über das Wort weich reden, ob man ihn damit richtig charakterisiert. Aber sagen wir mal so, ich glaube, in der Bundesregierung wird man sich einig werden.
Herr Bratzel, ist diese Prämie tatsächlich etwas, was den Autofahrer lockt? Oder müssen wir befürchten, wie das Bundesverkehrsminister Dobrindt, der ja eigentlich ein Fan von Autos ist, er befürchtet sogar, dass die Autokonzerne dann den Preis einfach raufsetzen können, weil der Kunde 5.000 Euro bekommt. Ist dieses Modell eigentlich praktikabel?
Nun, ich glaube schon, dass diese Prämie wie alle Subventionen dann gewisse Mitnahmeeffekte auf der einen Seite erzeugt. Und
Wer nimmt mit?
Ja, natürlich sozusagen nehmen die Automobilhersteller ja einen Teil dieser Prämie sozusagen mit und können davon profitieren.
Das sagen Sie so gelassen, das ist doch aber eigentlich ein Skandal.
Ach, das ist kein Skandal. Das ist bei Subventionen natürlich so. Das sind auch bei Förderprogrammen grundsätzlich so. Natürlich stellt sich immer die Frage, hätte es die Industrie nicht sowieso gemacht? Und das stellt sich auch hier. Ich glaube aber, was entscheidender ist, wenn diese Prämie nur ein Strohfeuer erzeugt und dann ein paar mehr Zulassungen im Elektrofahrzeugbereich dann damit ausgelöst werden, dann ist das schlecht angelegtes Geld. Was es braucht, damit das Thema wirklich fliegt, ist ein Gesamtkonzept, das eben diese Ladeinfrastruktur mit einbezieht und das eben auch dafür sorgt, dass die Reichweiten von Fahrzeugen eine gewisse Größenordnung von 300 bis 500 Kilometer hat. Sonst wird das Thema sicherlich nicht fliegen, auch mit Prämie nicht nachhaltig fliegen. Und ich glaube, dafür muss man sorgen, weil wenn man sozusagen nur eine Prämie gibt und nach 2-3 Jahren stellt man fest, okay, ein paar mehr Fahrzeuge wurden zugelassen, aber das Grundproblem wurde nicht gelöst, dann sind wir in 2-3 Jahren nur ein paar Milliarden Euro ärmer.
Norbert Thiel-Schumacher hat die Nummer gewählt 08000 441777 und wir reden in der Redezeit heute Abend über das Elektroauto. Guten Abend, Herr Thiel-Schumacher.
Guten Abend in die Runde. Also ich bin gegen diese 5.000 Euro für die Privatkunden. Ich hatte da, eigentlich ist schon alles gesagt worden. Meine Idee war auch, die Handwerksbetriebe, die ungefähr nur 100 Kilometer am Tag fahren, wenn sie insbesondere in Städten sind oder aber auch auf dem Lande und aber nicht solche großen Strecken haben, die eine Ladestation vor der Haustür haben oder im Hof oder sonst wo, denen sollte man dann eventuell die Ladestation vom Staat her bezahlen in Form von Steuerermäßigung. Mhm. Und ansonsten fand ich sehr gut den einzigen Vorschlag, den ich bis jetzt noch nicht hatte, weil ich es nicht wusste, diese Elektrobusse. Mhm. Die würde ich als sehr, sehr gut empfinden, wenn man dieses Geld anstelle von Auto, von Privat-Elektroautos, die Busse umändert und auch eventuell den gesamten Fuhrpark, was auch schon angesprochen wurde, im öffentlichen Dienst, soweit es geht. Also ich nehme mal an, dass Polizeiautos das schlecht haben können. Denn wenn denen der Strom ausgeht beim gerade Verfolgen von Verbrechern, ist das ziemlich schlecht.
Dann ist die Blaulichtlampe.
Das stimmt.
Genau.
Sie hat noch ein Aber.
Deshalb würde ich sagen, also keine 5.000 Euro an die Kunden. Wie gesagt, es wurde auch schon gesagt, die Autofirmen, die schöpfen dann das Geld ab. Denn wenn ich das Geld an den Kunden gebe, wurden auch die Franzosen und die Japaner, die in ihrer Technik vielleicht schon weiter sind, für ihre Autos das ja auch fordern. Beziehungsweise, wenn ich ein solches Auto kaufe, fordere ich das als deutscher Privatmann auch. Ich möchte auch für diesen Wagen 5.000 haben.
Das kriegen Sie wahrscheinlich auch. So ist das geplant, Frau Lühmann. Ne?
Genau. Aber wo wurde an dieser Stelle die deutschen Autofirmen ihr Know-how verbessern können, wenn die Japaner und die Franzosen ihre Autos verkaufen?
Da sind wir bei dem Thema Industriestandort Deutschland und das spielt natürlich auch eine Rolle. Man will technologisch nicht abgehängt werden. Frau Lühmann, Sie hatten das zu Beginn der Sendung schon erwähnt, aber an dieser Stelle passt das nochmal. Wie groß ist der Faktor in dem ganzen Gedanken Elektroauto, dass Deutschland als Industriestandort womöglich von anderen Nationen abgehängt wird? Bereitet das Stress im Wirtschaftsministerium?
Ich bin ja verkehrspolitische Sprecherin und habe eher Einblicke ins Verkehrsministerium. Aber wir denken schon darüber nach, weil der Automobilsektor in Deutschland ja ein sehr wichtiger Wirtschaftssektor ist. Und wir haben ja festgestellt, dass auch das Thema CO2-Ausstoß, Stickoxidausstoß im Moment in aller Munde ist und die Automobilindustrie in Deutschland sich umorientieren muss, nicht nur was Elektromobilität angeht, auch was andere Fahrzeuge angeht. Wir haben heute noch gar nicht über Lkw geredet, bei denen ist natürlich Elektromobilität schwierig, aber wenn wir mit der Brennstoffzelle kommen, könnte man da durchaus etwas machen. Das heißt, da wird schon sehr intensiv drüber nachgedacht, weil wir wissen, wie die Dame es vorhin sagte, wenn wir allein mit einem Pkw, mit Dieselmotor und Benzinmotor, die wir nicht weiterentwickeln, werden wir die nächsten 20 Jahre nicht überleben können.
Sprechen wir nochmal über die CO2-Neutralität und zwar nicht, was den Strom angeht, der aus der Ladestation kommt, Herr Moser von Greenpeace. Was wissen Sie denn über die Herstellung von Elektroautos? Inwieweit ist die Herstellung von Elektroautos energieintensiv?
Die Herstellung von Elektroautos ist energieintensiver und damit in der Regel auch CO2-intensiver als die von konventionellen Fahrzeugen. Das heißt, wenn das Fahrzeug, ich nenne es mal, auf die Welt kommt, dann trägt es einen größeren CO2-Rucksack mit sich als ein konventioneller Verbrenner. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Fahrzeuge, wenn sie denn fahren, mit erneuerbaren Energien natürlich fahren und das auch sozusagen möglichst in guter Auslastung. Hier kommt eben unser Vorschlag der Elektrifizierung der deutschen Busflotte, der deutschen Stadtbusflotte wieder rein. Denn wir möchten, dass die Elektromobilität natürlich möglichst viel fürs Klima bringt. Deswegen packen wir dieses Thema an. Und hier können wir über die Elektrifizierung der Stadtbusse sehr viel erreichen. Denn diese Fahrzeuge sind eben sehr stark ausgelastet.
Mhm. Frau Lühmann, ist es für Sie ein Gedanke, dass man sagt, lasst uns erstmal den öffentlichen Nahverkehr elektrifizieren und dann reden wir über private bzw. gewerbliche Fahrzeuge?
Wir denken über den öffentlichen Verkehr nach, aber wir machen es parallel, also gleichzeitig, weil ich glaube, dass man nicht sich auf eine Sache fokussieren darf und alles andere erstmal liegen lässt, bis das funktioniert. Bei den Bussen haben wir auch die Situation, es gibt sie ja, es gibt sie in unterschiedlicher Technik, es gibt sie einmal in der normalen Ladetechnik an der Steckdose. Dort gibt es auch einige Probleme bei den Flotten. Es gibt andere Flotten, die hervorragend fahren, die mit Induktionstechnik arbeiten, die also sich nicht an der Steckdose aufladen, sondern mit einer neuen Technik arbeiten. Das wird auch von der Bundesregierung gefördert und unterstützt. Und ich glaube, da müssen wir auch mehr investieren, aber bitte ohne das andere dafür liegen zu lassen.
Und ohne, dass der Fahrpreis teurer wird.
Das ist in den Fällen, in denen Elektrobusse eingesetzt werden, meines Wissens noch nie der Fall gewesen, weil ja auch im Unterhalt der Elektrobus jetzt vielleicht im Moment, wo die Benzinpreise oder Dieselpreise extrem niedrig sind, nicht, aber diesen Dieselpreis werden wir auch nicht ewig halten. Also wenn er etwas höher ist, fahren diese Busse auch deutlich wirtschaftlicher. Sie sind in der Wartung günstiger als ein Dieselbus. Also rundherum, es rechnet sich.
Peter Petersen aus Klein-Rönnau. Guten Abend, Herr Petersen.
Ja, guten Abend, Herr Baumann. Und in die Runde.
Sie haben das Wort.
Ja, danke schön. Also ich besitze kein Elektrofahrzeug außer einem Pedelec. Das finde ich sehr schön. Ein Auto anzuschaffen hatte ich mir tatsächlich schon überlegt, um den Weg zur Arbeit, das sind hin und zurück 80 Kilometer, zu fahren. Aber die Rechnung ergab dann doch, dass das einfach ein teurer Spaß ist und man sich das leisten können muss.
Können Sie uns mal erklären, wie Sie gerechnet haben?
Jetzt aus der Hüfte geschossen kann ich das nicht wiedergeben.
Ja, aber was haben Sie denn gegeneinander abgewogen? Also wenn Sie sagen, es wird ein teurer Spaß.
Die Anschaffungskosten und dann die laufenden Betriebskosten.
Und dann sind Sie auf was gekommen?
Boah, dass ich ziemlich lange fahren muss, bevor sich das lohnt. Also bestimmt 10 Jahre oder ähnliches, wo man dann sagt, okay, dann ist die Batterie aber schon wieder hinüber und so weiter.
Mhm. Herr Bratzel, hat er richtig gerechnet? Lassen Sie uns mal eben klären, Herr Petersen, ob Sie richtig gerechnet haben, dass man eine ganze Weile fahren muss, bis sich das rechnet?
Ja, das ist völlig richtig. Elektroautos sind ja teurer als normale Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Insofern, wenn der Strompreis etwas günstiger ist, das ist als der Benzinpreis, das ist jetzt gerade etwas kritisch, dann geht die Rechnung meist dann auf, wenn man eben längere Fahrstrecken pro Jahr fährt im Vergleich zu Verbrennern. In der Tat, das ist ein wichtiger Punkt. Elektroautos lohnt sich im Moment eigentlich nur für längere Fahrstrecken.
Herr Petersen, bleiben Sie noch mal dran. Ich würde kurz mal eine Mail hinzuziehen von Stefan Wachtel. Der fragt, wie hoch dürfte der Preis für einen Elektro-Pkw heutiger Technologie maximal sein, damit die Automobilindustrie ernsthaft einsteigt? Herr Bratzel, gibt es da eine Schmerzgrenze?
Nun, das Ganze bestimmt ja der Markt und Elektrofahrzeuge müssen sich am Markt bewähren. Das heißt, sie müssen eine ähnliche Funktionalität zu vergleichbarem Preis für, sozusagen bereitstellen oder eben eine bessere Funktionalität, dann dürfen sie auch ein bisschen teurer sein. Und danach richtet sich bei der Masse der Kunden das Ganze aus. Entsprechend müssen die Preise so teuer sein, dass eben der Kunde sagt, naja, ob mir ein Elektroauto kaufe oder ein Benzinfahrzeug, da kann ich tatsächlich wählen. Im Moment ist die Wahl ja eigentlich nicht da, weil die Preise so weit auseinander liegen.
Herr Petersen, Sie sind noch da. Haben Sie denn mal geguckt, was dürfte denn ein Elektrofahrzeug in Ihrer Fahrzeugklasse, die Sie so benutzen, kosten? Wie hoch dürfte der Preisunterschied sein zum Benziner oder Diesel?
Na, ich hatte mich umgeguckt in der Preiskategorie eines Gebrauchtfahrzeuges.
Oh, ist das schon möglich, Elektrofahrzeuge gebraucht zu kriegen?
Ja, also da bekommt man einige, das sind dann meistens Renaults, die aber Reichweiten haben von 80, 100, 120 Kilometer. Wie lange dann der Akku noch hält, weiß man natürlich nicht genau, aber da liegt man dann auch schon wieder bei 10.000 Euro.
Mhm.
Also schwierig. Ich glaube tatsächlich, was hier diskutiert wurde, auch mit dieser Prämie und so weiter, Das sind alles gute Ideen und Ansätze. Andere Länder machen es uns ja vor. Norwegen ist da, glaube ich, sehr vorbildlich. Also wenn man das politisch will, könnte man das bestimmt machen. Und ich hatte also tatsächlich überlegt, das Auto als ein Zweitfahrzeug zu haben. Denn ich habe auch einen Wohnanhänger, möchte mal längere Strecken fahren. Da habe ich ein Dieselfahrzeug, das würde ich dann noch benötigen. Wenn ich aber auch gleichzeitig noch eine hohe Versicherungspauschale habe für das Elektrofahrzeug, dann wird das Ganze doch eben eine Liebhaberei.
Ich grübel gerade darüber nach, Herr Petersen, weil Sie gesagt haben, gebrauchtes Fahrzeug. Herr Bratzel, Sie sind der Autokenner in dieser Runde. Ist das empfehlenswert, ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen, wenn wir wissen, dass das mit den Batterien und Akkus so eine Sache ist?
Ja, da ist natürlich ein gewisses Risiko drin. Wir haben ja den Memory-Effekt, den ja viele von Batterien auch sonst kennen, der ist im Automobilbereich auch so. Das heißt, die Reichweite geht je nach Lebensdauer der Batterie etwas zurück. Das kann auch für manche ausreichend sein, aber ein Problem ist natürlich das schon, dass dann die Reichweite, die ohnehin nicht hoch ist, im Winter dann noch deutlich stärker sinkt. Also im Moment ist das noch nicht die große Alternative aus meiner Sicht.
Sie würden also einen Gebrauchtwagen eher skeptisch sehen?
Im Moment noch eher skeptisch.
Mhm. Matthias Hagenbäumer aus Göttingen. Guten Abend, Herr Hagenbäumer.
Ja, schönen guten Abend. Bevor ich meine Sache erst vortrage, wollte ich erstmal darauf hinweisen, es gibt ja schon eine Subvention für Elektrofahrzeuge. Bis zum 31. Dezember letzten Jahres waren es 10 Jahre Kraftfahrzeugsteuerbefreiung und jetzt seit dem 1. Januar sind Elektrofahrzeuge für 5 Jahre von der Kraftfahrzeugsteuer befreit.
Mhm.
Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Aber bei uns war es so, ich arbeite für ein Göttinger Taxi- und Mietwagenunternehmen. Wir wollten letztes Jahr einen neuen Wagen anschaffen und hatten uns da mal ein bisschen drum gekümmert, ob wir ein Fahrzeug bekommen können. Waren dann über verschiedene Ecken rum an die Metropolregion Hannover verwiesen worden, die auch eine große Tournee gemacht hat mit Elektromobilität und haben uns da mehrfach drum gekümmert, aber da ist gar nichts mehr rübergekommen. Das war hinterher so eher der Eindruck, als ob die noch gar nicht so weit wären, dass man sie beruflich auch nutzen könnte. Wobei, wir wollten es als Mietwagen machen und da der Mietwagen sowieso immer zum Unternehmenssitz zurückkommen muss, ist die Reichweitenfrage in dem Fall eigentlich gar kein Problem. Und es ist ja wie bei allen Fahrzeugen ist es so, wenn es als Taxi läuft oder als Mietwagen, dann ist das immer eine gute Reklame. Und ich finde, da sollte man aber wirklich was unternehmen.
Sie haben eben gesagt, das ist kein Problem bei einem Mietwagen, die Reichweite. Aber wenn derjenige, der das Auto mietet, plötzlich merkt, hoppla, mein Akku macht gerade mal schlapp, was dann?
Nein, Entschuldigung, Mietwagen mit Chauffeur. Also wie Taxi, nur halt als Mietwagen.
Ach so, Mietwagen mit Chauffeur. Sie sagen, gut, der hat der Fahrer das im Blick. Aber das heißt, er hat nur einen gewissen Radius. Ist das machbar?
Ja, also es gibt mittlerweile von Nissan ein Fahrzeug, das hat eine Reichweite von 200 Kilometern und das reicht im normalen Mietwagenbetrieb völlig aus.
Und das am Anfang habe ich nicht verstanden, wenn Sie erzählt haben, Sie waren im Hannover-Raum unterwegs, haben Sie kein Auto bekommen oder konnten Sie sich für keins entscheiden?
Nein, es ging darum, dass uns gesagt wurde, die Metropolregion Hannover würde das fördern und dann haben wir etliche Telefonate mit der Metropolregion gehabt. Die hat zu der Zeit auch gerade eine Kampagne für Elektromobilität gemacht.
Mhm.
Da ist aber überhaupt nichts mehr gekommen. Wir hatten einen Termin, der ist dann abgesagt worden und dann hat sich auch niemand mehr gemeldet.
Mhm. Frau Lühmann, gibt es solche Kampagnen, dass man zum Beispiel Taxiunternehmen oder Autovermieter direkt anspricht und sagt, hier, das ist sinnvoll für euch?
Ja, ich höre das von Herrn Hagenbäumer nicht gerne, denn ich wohne in der Metropolregion Hannover und ich kenne die Kampagne. Die geht nicht nur auf Taxi- und Mietwagenunternehmen, sondern auch Carsharing-Unternehmen. Und gerade beim Carsharing ist sie da auch sehr erfolgreich. Das ist ja auch wieder ein Bereich, wo man Elektromobilität sehr gut einsetzen kann, insbesondere in Städten. Ja, diese Kampagnen gibt es. Ich halte sie für sinnvoll. Wenn es natürlich dann zu solchen Problemen wie bei Ihnen, Herr Hagenbäumer, kommt, ist das ärgerlich. Ich werde das aber mitnehmen.
Gut, das ist sehr schön. Frage an Greenpeace. Ist es für Sie eigentlich ja gesichert oder steht denn fest, wenn wir mal in die Zukunft gucken, dass die Elektrifizierung von Fahrzeugen, ich formuliere das mal so, nicht nur Autos, sondern die Elektrifizierung von Fahrzeugen, können auch Busse sein, dass das die Zukunft ist?
Ja, wir müssen aus der Verbrennertechnologie aussteigen und das heißt eben auch wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt, die Elektrifizierung wird kommen, so schnell wie möglich und von daher begrüße ich auch den Vorschlag der SPD, hier mit dem Bonus-Malus-Prinzip zu arbeiten, denn es geht ja darum, dass die Verbrenner im Vergleich zu den Elektrofahrzeugen zu günstig sind momentan noch. Und wenn wir eben Verbrennerfahrzeuge verteuern und insbesondere alle Fahrzeuge verteuern, die eben besonders viel CO2 ausstoßen und die Fahrzeuge vergünstigen, die besonders umweltfreundlich sind, das müssen nicht nur Elektrofahrzeuge sein, das können auch Fahrzeuge mit Gasantrieb sein oder mit Brennstoffzelle, wenn in Zukunft eventuell, dann können wir eben hier eine Rebalancierung des Marktes erreichen, der einen Einstieg in die Mobilität, die eben CO2-frei ist, deutlich beschleunigen könnte.
Das heißt, Ihre Strategie wäre, macht Diesel- und Benzinfahrzeuge teurer, damit Menschen Elektrofahrzeuge kaufen?
Wir müssen den Markt neu balancieren. Das heißt, Elektrofahrzeuge müssen günstiger werden und Fahrzeuge, die besonders viel ausstoßen, es geht hier vor allem um die Fahrzeuge, die eben sehr, sehr viel CO2 ausstoßen, die großen Fahrzeuge, die müssen teurer werden.
Frau Lühmann, Sie sagen so entschieden ja. Wie wollen Sie das machen?
Wir diskutieren das gerade. Es gibt noch keine Grenzen, aber Sie haben recht. Und vorhin wurden ja mal gesagt, so eine Prämie ist nur was für die Reichen. Und das wollen wir gerade vermeiden. Denn wenn wir ein Bonus-Malus-System hätten, würde das wirklich nur die ganz großen Autos, die wirklichen Dreckschleudern treffen. Und das sind nicht die, die üblicherweise von der Familie mit einem Einkommen oder zwei kleinen Einkommen gekauft werden. Die Grenzen muss man wirklich diskutieren. Herr Moser, wo wir rangehen, wir haben natürlich auch sehr große, zum Beispiel SUVs im Auge gehabt oder Sportwagen, die wirklich sehr viel CO2 ausstoßen.
Muss jetzt jemand, der im SUV gerade durch die Dunkelheit fährt, sich Gedanken machen, die SPD will an mein Auto?
Nein, er hat ja sein Fahrzeug schon und wir werden ihm nicht nachträglich noch dafür Geld abnehmen.
Gut, wir wollen zum Schluss, Herr Bratzel, mal über etwas reden, was den emotionalen Faktor angeht. Ein Auto ist ja auch ein Image. Welches Image hat denn ein Elektroauto?
Oh, das kommt sehr drauf an. Eigentlich, wenn man ganz oben ansetzt, beim Tesla ein sehr gutes Image. Das ist ein Vorzeigeauto der Schauspieler in Kalifornien.
Was kostet so ein Auto?
Ja, das kostet schlappe $100,000, auch hier rund 100.000 Euro.
Soll Brad Pitt den fahren, aber bleiben wir mal in der Realität.
Ja, in der Realität kann Elektromobilität auch Spaß machen. Wer ein Elektroauto, beispielsweise den i3 von BMW oder auch den E-Golf mal gefahren hat, der merkt, ach Mensch, das ist eigentlich ganz witzig, eine schöne Beschleunigung. Also Elektromobilität hat nichts mehr mit Krankenfahrstühlen zu tun. Ja? Mhm. Elektromobilität macht Spaß, insofern kann das auch ein Imageträger sein.
Ist denn dafür schon genug getan worden, dass das Elektrofahrzeug ein Image bekommt? Anders gefragt, ist derjenige, der im Moment mit Diesel oder Benzin fährt, der sportlichere Fahrer? Ich benutze bewusst männliche Formen. Ist er der sportlichere Fahrer?
Nun, im Moment wahrscheinlich noch, weil sich die wenigsten ein Elektroauto leisten können oder wollen. Ich glaube, dass sich dieses Image aber ändern könnte. Ich glaube, dass das Thema Elektromobilität tatsächlich eine gewisse Begehrlichkeit auch auslösen könnte, wenn Fahrzeuge designt werden, die eben ja das auch ausdrücken. Und ich glaube, da ist die Automobilindustrie gefordert, ebenso wie an dem Thema der Technologie entsprechend die Reichweite und die Kosten zu reduzieren.
Frau Lühmann, wir konnten hören in den Nachrichten und lesen, dass nach dem Spitzentreffen der Bundesregierung mit den Autobauern soll innerhalb der nächsten Wochen eine Strategie zur Förderung der Elektromobilität in Deutschland ausgearbeitet werden. Das klingt nach einem Arbeitskreis. Können Sie uns mal drei Spiegelstriche nennen, worauf das hinauslaufen könnte?
Der Wirtschaftsminister hat es, glaube ich, sehr deutlich gesagt. Es wird die staatliche Seite betreffen, also die Frage, wie können wir mit Steuervergünstigungen oder auch direkten Zahlungen den Markt ankurbeln. Es wird darauf hinauslaufen, was wir mit der Industrie, mit der Wirtschaft machen, welchen Beitrag kann die Wirtschaft, die Industrie dazu leisten. Und die dritte Frage wird sein, wie können wir unseren öffentlichen Verkehr nach vorne bringen. Also die Elektrobusse wurden ja schon angesprochen, aber ich hatte vorhin auch andere Bereiche angesprochen. Zum Beispiel auf Flughäfen haben wir sehr viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, auch Busse, die wir auch umrüsten könnten. Also die drei Bereiche öffentlicher Verkehr, staatliche Förderung und Initiativen von der Wirtschaft.
Wann rechnen Sie damit, dass wir in den Zeitungen lesen, so wird es sein, so wird es kommen?
Der Wirtschaftsminister hat davon gesprochen, dass wir im Laufe des März da zu Ergebnissen kommen werden. Ich denke, dass dann der Bundestag sich im April damit beschäftigen wird.
Gut. Haben Sie vielen Dank in diese Runde und vielen Dank all denen, die angerufen haben, ob aus dem Auto oder mit dem Traum eines Elektroautos. Wir sprachen heute Abend über das Elektroauto und haben gefragt, na, wie sinnvoll ist das und wie sinnvoll ist eine Prämie? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Und morgen behaupten wir, der Chef will das nicht. Und was will der Chef nicht? Der Chef will nicht, dass wir zu Hause arbeiten. Wir fragen, ist Arbeiten zu Hause immer noch verpönt? Wenn Sie ein Homeoffice haben und Ihr Chef sagt, Sie dürfen zu Hause arbeiten, dann rufen Sie uns an. Wenn Sie es gerne würden, aber es geht noch nicht, dann rufen Sie uns auch an. Oder Sie schreiben uns gleich ndr.de/redezeit. Und morgen reden wir darüber, der Chef will es nicht, ist Arbeiten zu Hause immer noch verpönt. Verpönt. Das morgen in der Redezeit. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann. Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.